Unidos en Mi Mejor Amigo. Este...
Diese Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
Kinder, macht den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
Hallo! Zweite Folge.
Stormborn.
Die Sturmgeborene. Vielleicht.
Sturmtochter.
Sturmtochter.
Oder so.
Es waren sehr viele verschiedene Spielorte.
Man merkt, eine hochspannende Folge.
Ist tatsächlich spannend. Hat es sich ein bisschen wiederholt. Es war nochmal ein bisschen Exposition. Wie in der letzten Folge auch. Es ist nur minimal vorangegangen. Es wurden Informationen ausgetauscht. Und alles, was wir vorher gesagt haben in der letzten Folge, ist auch genauso passiert.
Zum ein bisschen Beispiel. Anders. Also... Mhm. Ich war ja letztes Mal davon überzeugt, dass das einzige Geschenk, was Cersei gutheißen würde, Tyrions Kopf wäre, was gleichzeitig so ein bisschen auf die Bücher anspielen würde. Mhm. Aber du hattest heute noch eine gute Idee und die ist dann tatsächlich eingetroffen. Aber damit würden wir jetzt schon das Finale dann vorwegnehmen.
Genau, deswegen sparen wir uns das. Und was ist der langweiligste Teil?
Der langweiligste Teil? Vielleicht Old Town oder was? King's Landing?
Genial, genial war das. Dann lass uns Old Town machen. Samwell ist immer noch in seiner Gehilfsposition und wird irgendwie nicht angehört. Zum Beispiel hilft er jetzt bei der Behandlung von Jorah Mormont und erfährt dann erst seinen Namen. Mhm. Und weil er ja mit dem alten Mormont, dessen Vater... sehr verbunden war.
Jorah, glaube ich. Ja.
Der auf jeden Fall Commander der Nachtwache war.
Und ein Herz.
Fühlte sich verpflichtet, Jorah zu helfen. Und auch mit fragwürdigen Methoden, die er aus einem Buch über die Heilung von Grayscale gelernt hat, dessen Autor an Grayscale gestorben ist. Ja. Also es ist etwas fragwürdig, ob das so alles klappt.
Aber Erzminister Ebrose hat da auch nicht so wirklich Interesse dran. Der hat das untersucht, hat festgestellt, okay, Jorah, du hättest deinen Arm abhacken müssen, als es noch frisch war. Normalerweise hättest du eigentlich bei den Steinmenschen jetzt vor dich hin vegetieren sollen, denn man kann grundsätzlich sehr lange mit Grayscale leben, haben wir gelernt. Man wird bloß halt leider, geht auch hoch bis auf 20 noch, aber seinen Geist würde halt verlieren, also... sagt ihm, du hast jetzt noch diesen Tag, den geben wir dir noch. Und
weil du Ritter bist.
Dann schwingt die Kamera so auf sein Schwert. Dann hat er sich also selbst zu entfernen. Und ansonsten sehen wir in Old Town nur noch mal ein Geplänkel zwischen Ebrose und Sam. Man wieder sieht, dass Sam unterschätzt wird.
Ja, vor allen Dingen sieht man, also das fand ich ganz witzig, er erzählt davon, dass er ein Buch über die Schlacht der Könige schreiben will und das ist, glaube ich, auch der Titel. Und er sagt, ja, was wäre denn mit einem poetischeren Titel? Wie zum Beispiel A Song of Ice and Fire. Wäre das eine bessere Möglichkeit? Ich fand das ganz witzig.
Hat er das gesagt?
Nein, das hat er nicht gesagt, aber das ist der bessere Titel einfach.
Er sagt etwas Poetischeres, ja.
Ja. Wie zum Beispiel A Song of Ice and Fire. Ja, und wir sehen dann George R. R. Martin als Samuel in der letzten Folge.
Okay, ansonsten sehen wir in Old Town nur noch die nächste Szene, wie Sam jetzt beschlossen hat, mit dem Hornhauthobel die Grayscale einfach manuell abzutragen und dann noch eine schöne Tinktur drauf zu schmieren.
Ja, und hat nichts mit Drachenglas zu tun, wie ich das letzte Mal gesagt habe, weil das in einem der Bücher stammt.
Wahrscheinlich hat es halt auch nicht aus einem der Bücher aus der verbotenen Abteilung, weil sonst hätte Ebrose ja schon gesagt, wieso weißt du, was in diesem Buch steht, junger Samuel? Darüber müssen wir ja mal sprechen. Aber er sagt nur, ja, hast du also gelesen, aber weißt du auch, woran der draufgegangen ist. Ja. Also dafür gibt es noch keinen Ärger, Sam ist noch nicht überführt.
Ja, und dann haben wir die widerlichste Transition, und zwar kratzt er die... verschorfte Grayscale ab oder schneidet sie ab und dann kommt Eiter hervor und dann wechselt es zu Arya, die eine Pastete isst. Und, oder
schönes
nein, nicht
Käsefondue.
Ja, genau, Fondue am Nachbartisch wird gegessen. Denn Arya ist wieder in dieser Wegscheide, da wo sie sich schon mehrfach entscheiden musste oder schon mal entscheiden musste, welchen Weg sie geht. Ich weiß gar nicht, wie sie sich damals entschieden hat. Und trifft einen alten Freund wieder, nämlich
Heiße Pastete,
was auf, also Hot Pie. Ja. Ja, auf Deutsch klingt das irgendwie albern, aber auf Deutsch klingt vieles albern irgendwie.
Naja, aber auch generell. Ja. Also wie ein Essen genannt zu werden, ist, glaube ich, nie besonders.
Aber er hatte den Namen zum Beruf gemacht und macht gute Pasteten.
Das hat er ja vorher auch schon, deswegen wurde er da aufgenommen. Sie ist nicht so richtig interessiert an dem, was er ihr erzählt. Ist eine recht einseitige Unterhaltung, bis er sie fragt, wohin sie will und dann mutmaßt, dass sie ja wahrscheinlich nach Winterfell zurück möchte, wo sie sich nur fragt, was soll ich denn da? Da sind die Bolsons und Heiße Pastete, teilt ihr jetzt nun mal mit, dass ihr Halbbruder da nun sitzt. Er sagt noch nicht mal was von Sansa, denn Arya weiß auch nicht, dass Sansa noch lebt, oder?
Na, keine Ahnung. Man weiß nicht genau, welche Informationen sie da so insgesamt mitbekommen hat. Ja, zu Sansa wird aber auch noch irgendwas gesagt. Ach so, dass damals die große Frau, also Brienne von Tarr, sie damals gesucht hat. Und dann entscheidet sie, eben nach Norden zu gehen und jetzt quasi dreht sie wieder um aus den Riverlands oder so, muss es ja irgendwie sein.
Das hatten wir so geraten.
Genau, also auf halbem Wege und geht wieder zurück nach Norden. Naja, geht nach Norden, um Jon zu sehen. Mhm. Trifft auf dem Weg
ein Rudel von normalen Wölfen, deren Anführer ein Direwolf ist.
Genau.
Den sie für Nymeria hält. Aber der auf jeden Fall nicht mit ihr mitgehen möchte. Und daraufhin schließt sie dann, dass sie es nicht war?
Unklar. Ich kann es nicht. Man kann diese Szene nicht so richtig einordnen. Sie scheint auf jeden Fall wirklich sehr getroffen zu sein. Als sie entweder erkennt, dass es Nymeria ist, oder als sie merkt, dass Nymeria nicht zu ihr möchte. Oder mit ihr mit möchte.
Vielleicht hätte sie zu Nymeria sagen müssen, oder wollen wir nach Königsmund gehen? Denn deswegen wurde Nymeria ja fortgejagt. Mhm. Denn eigentlich hat ja Nymeria Joffrey gebissen. Und weil der Hund schon fortgejagt wurde, musste ja dann Lady dran glauben. Also vielleicht möchte Nymeria ja auch eigentlich Rache und Cersei's Kopf.
Ist ruhig.
Ja, danke. Schmeckt gut.
Ja, aber es ist auch... Sie wurde damals fortgejagt, Nymeria. Also im Verstand eines Wolfes, Hundes, wie auch immer. Warum sollte sie jetzt noch was nach Jahren auf jeden Fall noch was mit ihr zu tun haben? Naja.
Weil die ja alle diese besondere Verbindung haben.
Ja. Oder welcher Hund könnte es noch sein? Shaggy ist tot. Alle sind tot, außer Ghost. Halt Ghost.
Aber der ist ja eindeutig nicht.
Ja.
Also hat nochmal irgendein anderer Direwolf mal auf die Seite der Mauer geschafft.
Ja, ansonsten, oder es ist was. Oder sie ist halt nicht mehr der Hund, den sie kannte.
Ja.
Auf jeden Fall ist sie merklich getroffen und aber glücklich, dass sie lebt. Ja, dass sie jetzt nicht von den Wölfen gefressen wurde, vermutlich.
Kann man annehmen.
Ja, gut.
Möchtest Wohin? Du denn vielleicht erst dahin, wo Arya jetzt erstmal nicht hingeht, weil die anderen Orte mehr zusammenhängen? Mhm. Demnach müssten wir jetzt nach King's Landing.
Findet ihr es denn überhaupt sinnvoll, dass sie offensichtlich nicht nach King's Landing geht?
Nö.
Vielleicht spielt da jetzt aber die Szene aus der letzten Folge mit rein, wo sie die Soldaten kennengelernt hat und vielleicht ja auch diese flächendeckende Racheidee etwas fallen lässt.
Aber bloß weil sie die Soldaten kennengelernt hat, hat das nichts damit zu tun, dass sie Cersei töten will. Und warum soll sie nach Winterfell gehen?
Weil sie vorher dachte, dass sie die einzige Stark ist, die es noch gibt. Und jetzt hört sie, dass sie doch noch Familie hat. Also möchte sie vielleicht lieber ihre Familie beschützen und vielleicht auch vor Cersei beschützen, als direkt zu Cersei zu gehen.
Aber wusste sie nicht schon immer? Sie war doch auch, also dass Jon Schnee tot ist, Jon Snow. Tod ist, das war ihr doch gar nicht geläufig. Sie muss immer davon ausgegangen sein, dass er weiterhin in der Nachtwache ist. Also ich weiß nicht, warum das eine neue Information sein sollte. Vor allen Dingen ist sie jetzt mit Jon Snow, den mochte sie, ja, aber ist halt kein Stark am Ende. Und jetzt, es schien so, als wenn sie...
Doch, sie wollte
die
doch
beiden inzwischen. Mochten sich sehr gerne, ja. Tatsächlich.
Ja.
Die mochten sich sehr gerne, aber ich meine gerade, dass sie doch vielleicht von seinem Tod gehört hat, denn sie wollte zuerst zu ihrer Mutter. Das hat nicht geklappt und wollte sie dann nicht zu Jon und dann wurde ihr gesagt, der ist, ich glaube, dann auf der anderen Seite der Mauer, dass sie halt auch nicht zu ihm konnte, weil er war ja dann auch mal bei den Wildlings unterwegs und so. Hm. Ich glaube, sie wollte auch mal zu ihm und konnte dann halt da auch nicht hin und dann war so, naja, dann kann ich auch hier wegsegeln. Ich glaube, das ist eine neue Information für sie, dass er erreichbar ist.
Ja, auf jeden Fall ist sie begeistert davon, dass er König ist und möchte ihn ausnutzen. Wie die ganze Verwandtschaft des Starks.
Ich glaube, sie
möchte. Wie würde sie ihn ausnutzen wollen? Also ich kann das nicht ganz nachvollziehen.
Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum sie da hin wollen
würde. Weil das Familie ist.
Ja, ja, aber auch nie. Sie hat die ganze Zeit ihre Liste vor Augen und das ist eigentlich das Einzige, was sie irgendwie hält. Und
was will sie machen? Hallo?
Sind einmal noch irgendwie vielleicht zwei aus ihrer Familie da, aber ich kann nicht nachvollziehen, so wie sie bisher gezeigt haben, dass sie das mit einmal wieder umstimmt, dass sie jetzt wieder nach Winterfell gehen.
Aber ihre Liste hatte sie auch schon, als sie eben noch mit Heiße Pastete und Gendry und so weiter unterwegs war. Und da wollte sie auch noch zurück.
Ja, genau.
Also war da Familie auch schon wichtiger als die Liste.
Nee.
Und jetzt, wo sie hört, dass noch Familie da ist, ist Familie halt eben wieder wichtiger.
Die Liste war eine Möglichkeit, die Familie war eine Möglichkeit, um die Liste zu erfüllen.
Genau.
Weil damals war sie halt zu schwach einfach.
Sie hatte keine andere Möglichkeit. Sie hätte sich damals dann Rob angeschlossen, um halt die Liste quasi abzuarbeiten. Aber jetzt ist sie in Winterfell eigentlich auch keine große Hilfe, weil sie ist keine großartige Kämpferin. Also sie ist eine Attentäterin. Also jemand, der sich irgendwo einschleichen kann und jemand ziemlich hinterrücks töten.
Aber dann ist sie ja schon schlecht in Winterfell, das Ganze zu machen.
In Winterfell will sie niemanden umbringen.
Aber sie weiß ja auch noch nicht, dass die Bedrohung aus dem hohen Norden kommt, dass die da so groß ist. Und insofern kann sie ja vielleicht denken, dass sie doch mit ihren Assassinenfähigkeiten helfen kann.
Aber nicht in Winterfell einfach. Und wen wollen wir sie denn dann umbringen?
Ja, aber es ist doch auch klar, dass wenn Jon jetzt König ist, dass er dann auch Feinde hat.
Ja, aber die sind ja nicht im Norden, sondern die sind im Süden. Und das sind immer noch dieselben Feinde, die sie auf ihrer Liste stehen hat. Also eine Cersei töten wäre halt insgesamt vermutlich für Jon hilfreicher als... als jetzt zwei Schwestern auf der Burg zu haben. Wohin wird es dann wieder das Drama geben? Nein, ich lass dich nicht gehen. Und na gut, sie kann sich jederzeit rausstehlen. Oder sie kommt erst nie an. Weil
vielleicht trifft sie Littlefinger den oder. Der ist jetzt ja auch Richtung Mauer.
Unterwegs. Der auch auf ihrer Liste steht.
Und ja, aber den sie schon mal hat gehen lassen. Ne? Sie wollte ihn ja schon mal nicht töten.
Ja, sie dachte, er wäre so gut wie tot.
Ja, und er hat sie angebettelt, ihn zu töten. Und sie hat es nicht getan.
Leiden lassen oder Gnade, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie jetzt auch die Essmanieren vom Hound übernommen. Sie ist nämlich genauso wie der Hound. Einfach greift sich die Pastete und das Bier und fragt auch nicht unbedingt nach Bezahlung.
Aber sie hätte bezahlt. Also für mich ist es nicht ganz nachvollziehbar, warum sie jetzt dann offensichtlich nach Winterfell aufbricht.
Ja. Und ich war noch auf dem Stand, dass sie schon immer wusste, dass Jon Snow irgendwo ist. Aber gut, das kann auf dem Weg passiert sein.
Ich finde das immer noch logisch. Ich fand, dass die Liste nur ein Antrieb war, um irgendwas zu haben, an das sie glauben kann, als ihr alles weggenommen wurde. Und jetzt hat sie wieder Hoffnung, dass da noch was ist. Also ich finde es logisch, dass sie lieber zur Familie geht.
Okay, unentschieden.
Ich würde...
Cersei, King's Landing.
Genau. Kurz dahin zurückgehen, da Dragonstone und Winterfell sehr zusammenhängen. Wir sehen einmal, wie Cersei und Jaime Randall Tarley und weitere Männer umwerben.
Bannerträger.
Genau, aber Tarley ist da so das Hauptziel, weil er der größte Name ist, der noch übergeblieben ist, der dem Eisernen Thron verpflichtet ist. Sams Vater.
Mhm.
Sollte man, weiß nicht, vielleicht nochmal auffrischen.
Ja.
Diese Runde der Bannerträger ist sehr klein.
Ja,
also wenn man mal an die ersten Szenen denkt, also aus den ersten Staffeln, wie voll diese Halle immer war mit Menschen. sind das jetzt, ist ein mickriger Haufen eigentlich. Und ja.
Allerdings sind das, glaube ich, auch nur die Bannerträger von Olenna Tyrell. Weil sie erzählen immer von den Tyrells die ganze Zeit. Und ich glaube, das sind nur die Bannerleute der Tyrells. Und die sind halt gerade, Olenna ist gerade unterwegs und sie versuchen die. Und weil sie das nächste Opfer wären, einfach der Anzalit.
Ja, also
allerdings sind die mit denen verbündet. Insofern muss Olenna nur einmal kurz schreiben und sagen, nee, ist alles gut.
Ich glaube, es waren einfach nur die, die gerade noch zu fassen waren. Und grundsätzlich, also ja, es war eindeutig ein überschaubarer Haufen, aber das muss ja nicht repräsentativ sein. Also wenn das Häuser sind mit viel Einfluss, wobei man da eigentlich auch die Namen sonst kennen müsste, könnten da ja trotzdem viele Soldaten hinterstehen. Also es könnte immer noch ganz gut was rausreißen können, aber anscheinend hängt alles an Harley.
Zumindest aber der ist doch ein Bannerträger der Tyrells.
Genau. Das sagt er, genau. Er sagt, er ist ihr verpflichtet und Jaime erinnert ihn dann im Einzelgespräch nochmal dran, dass er aber ja darüberstehend noch dem Eisernen Thron verpflichtet ist und der wird nun mal durch Cersei repräsentiert. Jaime ist auch klar, dass Cersei kein gutes Standing hat, aber er appelliert dran, dass es halt um die Treue zum Thron geht und verspricht neuen Besitz und einen neuen gehobenen Stand.
Ja, auf jeden Fall erster General wird ihm versprochen. Nur ich frage mich, warum die Talis oder die Bannermänner der Talis jetzt fahnenflüchtig werden sollten. Tyrell.
Ja. Sie haben ja einfach den Konflikt. Sie haben beiden einen Eid geschworen. Einmal den Thron gegenüber und einmal den.
Genau, jetzt, ja.
Tyrells
gegenüber. Es ist also wie mit den Umbers und den Karstarks, die einmal als direktem Netzwerk verpflichtet waren, aber grundsätzlich ja auch dem Thron.
Aber die Drohung von Cersei ist doch, ja, ihr werdet die Nächsten und eure Frauen werden geschändet von den, wer ist denn die Drakonier? Dothraki, genau.
Und
da werden die Frauen wahrscheinlich eher weniger geschändet. Und diese Gefahr würde ja nicht bestehen, wenn sie sich einfach bei Olenna bleiben.
Aber vielleicht, weil sie gerade da waren, ist es dann halt so, ja, entweder du machst jetzt, was Cersei sagt, oder du kommst hier sowieso nicht mehr raus. Also vielleicht ist es ja diese Situation gleich mit.
Cersei verkauft ja ein sehr düsteres Bild von Daenerys. Überspitzt ja auch alles, was sich da so zugetragen hat, beziehungsweise dreht es halt auch alles ein bisschen um, was Daenerys angeblich getan hat auf der anderen Seite der Meerenge. Und wenn die Nachrichten nicht so erreicht hat, die Bannerträger, die da gerade da sind, dann glauben sie ihr das vielleicht erstmal.
Ja, yeah, klar.
Da, in dem Zusammenhang sagt sie dann ja auch, scheinbar auch wenn sie jetzt die Dothraki reinlassen und selbst wenn sie auf ihrer Seite kämpfen würden, sich diese Wilden alles holen, was sie wollen und dementsprechend halt auch dann brandschatzen und morden und vergewaltigen.
Ja, Cersei macht gerade sehr Right-Wing-Politik. Also sie ist hier die AfD-Vertretung, die Angst vor den Fremden aufberuft.
Ja, ja, es scheint ihr irgendwie erstmal ihr einziges Mittel zu sein. Denn, wie Tali richtig sagt, ja, die haben auch drei Drachen. Was haben wir dagegen? Da arbeiten wir dran.
Aber ich dachte echt, das lassen sie so im Raum stehen, aber es gibt noch eine weitere Szene in King's Landing, wo uns gezeigt wird, was Qyburn da ausgetüftelt oder ausgegraben hat. Da bestehen Unstimmigkeiten innerhalb dieser Runde.
Nee, wird schon richtig sein, was Achim sagt, wenn er das gehört hat.
Wiederholst doch.
Wir sind schon an der Stelle. Ja, Qyburn führt Cersei in die Katakomben, wo sie selber vorher noch nie war, aber weiß, dass Robert da mit seinen Huren ab und zu wohl mal war, da wo die ganzen Drachen aufbewahrt werden, die Robert aus dem Thronsaal hat entfernen lassen. Unter anderem auch Viserys, der größte Drache, ich weiß nicht, einer der drei größten Drachen, die geholfen haben, Westeros zu erobern. Und auch die wurden halt getötet. Er erzählt dann auch, dass auch einer der drei Drachen von Daenerys verletzt wurde und dementsprechend kann man sie auch töten. Und er hat die wie heißen sie denn?
Ballista.
Die Handwerker, die Bogenbauer, wie auch immer, ja, die Ballista dann in Auftrag gegeben. Und,
ich fühlte mich sehr an den Hobbit erinnert. Jetzt müssen sie nur noch sagen, du musst diese eine Schuppe treffen, also diese fehlende.
Ja.
Ja, ein Blick in die Geschichtsbücher hätte irgendwie auch gereicht, denn als Aegon, gelandet ist mit seinen zwei Schwestern, da ist nämlich auch ein Drache gestorben, in Dornen nämlich, durch eine Ballista. Da wurde der erledigt von den Dornes. Insofern ist das jetzt eigentlich keine neue Technik. Aber gut, wir haben es jetzt irgendwie halt, haben die Ballista wiederentdeckt. Oder haben sie neu bauen lassen, wie auch immer. Und damit wollen sie jetzt auf Drachenjagd gehen quasi.
Aber es wäre ja auch notwendig, dass sie uns irgendwie sowas zeigen, weil sonst ist halt einfach Daenerys so überpowered. Also man muss jetzt irgendwie was sehen, wie sie ihr zumindest teilweise beikommen können. Da wird auch nicht jeder Schuss sitzen, aber da Daenerys drei Drachen hat, gehe ich davon aus, dass auch welche runtergeholt werden.
Allein schon die Gefahr reicht ja schon, die Drachen eben nicht ständig einzusetzen. Weil so hätte Daenerys auch alleine Westeros erobern können. Halt Stück für Stück. Das war's eigentlich auch schon in King's Landing.
Und da wir über Daenerys gesprochen haben, können wir jetzt zu Dragonstone gehen.
Mit Daenerys? Achso, ja. Ja,
das wäre recht sinnvoll.
Ja, Daenerys ist nicht so gut, ist nicht so begeistert vom Wetter und fühlt sich nicht richtig willkommen. Und es wird nochmal die ganze politische Situation nochmal abgekaspert. Wer jetzt zu wem steht und wer welche Aufgabe bekommt. Und es wird das, was ich gesagt habe, erwähnt, nämlich alle Konflikte im Rat werden erstmal kurz nochmal besprochen. Das hätten sie jetzt auch alles schon vorher machen können, während der langen Reise zum Beispiel, denn der ganze Rat war auch da. Aber nein, wir sind jetzt angekommen, jetzt können wir nochmal alle Konflikte aufgraben, nämlich zum Beispiel mit Varys.
Varys wäre ihr Bruder gewesen.
Aber auch der.
Wird erwähnt. Aber es gibt Amnesie für Varys. Du hast letztes Mal schon erwähnt.
Amnestie.
Für Varys. Du hast letztes Mal in der Folge auch gesagt, ne? Das, warum geht es nicht um seinen Verrat und um seinen Befehl, ja, sie töten zu lassen.
Ja, oder eher das Problem, dass er für mehrere Herren schon gearbeitet hatte, dass er für ihren Vater gearbeitet hat, für den Usurpator Robert, für die Nachfolger von Robert, für die, ihre Erzfeinde jetzigen und damals den Mordbefehl. Ich weiß nicht, ob der erwähnt wird, aber doch, der Mordbefehl
wird auch erwähnt. Und den hattest du ja letztes Mal schon angesprochen. Also da lagst du... Eigentlich muss das doch für dich dann eine sehr gute Szene gewesen sein.
Genau
das, was du angesprochen hast, wurde jetzt ja geklärt. Das wird nicht einfach übergangen, sondern sie spricht dann so, hier, was hast du denn da mal gesagt?
Ja, und sie macht das nur in so einer künstlichen Art und Weise, so als wenn dir das jetzt gerade eben erst einfallen würde. Oh, übrigens, das war ja schon von Anfang an klar, dass sie hin und her geschachert wurde.
Die sind nicht mal auf unterschiedlichen Schiffen gefahren. Wir haben ihn hinter ihr stehen sehen.
Und
er ist seekrank. Er hat sehr viel gebrochen. Konnte ihn damit nicht belasten.
Ja, dann wird auch nochmal Tyrions Rolle. Ah, das wird später angesprochen.
Naja, erstmal schafft es ja Varys, sich ganz gut da rauszureden aus den Anschuldigungen. Also es ist ja schon so ein Happy Moment hinterher. So.
Ja.
Ich verbrenne dich, wenn du mich betrügst.
Ja, also sie hat ja erstmal fast schon so ein Lächeln im Gesicht. So, oh, der arme kleine Junge aus der Straße und er macht halt alles für das Volk. Und ja, er ringt ihr dann halt dann den Schwur ab oder den Eid ab, ihr das zu sagen, wenn sie Scheiße baut.
Ja, und das ist eine neue Qualität tatsächlich von Königen, denn die wollen das normalerweise eher nicht hören. Oder das haben wir bisher noch von keinem gehört.
Und doch, ich glaube schon auch von Robert, aber der wollte es dann am Ende doch nicht hören. Oder er hat das immer sehr geschätzt, wenn Ned sehr geradeaus war und sehr direkt, aber eigentlich wollte es immer nicht hören.
Nee, ist dann wütend geworden immer, wenn
er es ihm gesagt hat. Es wird sich jetzt zeigen, ob das dann Daenerys genauso handelt.
Ich habe das eher als in Zusammenhang mit der ersten Folge gesehen, wo Sansa sagt, ein kluger Anführer hört auf die Meinung seiner Berater oder nimmt die mit in seine Überlegungen mit rein. Und wir haben gesehen, dass Daenerys dazu bereit ist und das auch fordert.
Ja, in dem Fall. Dann später wird sie ja von Orlena belehrt und das ist dann unklar.
Das heißt ja auch nicht, dass sie sich immer danach richten muss, aber dass sie halt verschiedene
Meinungen einholt. Nach Orlena soll sie ja genau das nicht tun.
Nach Olenna soll sie, ich glaube, entschiedener handeln. Weiß nicht.
Ich meine, es war, also Olenna sagt ja, dass, dass sie viele Hände gesehen hat.
Und, viele kluge Männer, genau.
Und sie aber alle überlebt hat. Und,
weil sie ignoriert hat. Ja. Ja. Ja, sie soll halt ihre eigene Entscheidung treffen. Ich glaube, das war so Girlpower-artig. Sie hat schon den richtigen Riecher. Und ja. Und ich glaube, es geht auch momentan in dem Rat so ein bisschen darum, wer hat den größten Einfluss auf Daenerys. Und momentan ist Tyrion mit einer Nasenspitze vorne, denn Tyrion sagt, dass sie könnte Westeros ohne Probleme beherrschen, aber sie möchte halt nicht, sollte nicht Königin von Asche sein. Und das greift sie nochmal auf und sagt das Wort wirklich genauso.
Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte dazu.
Bitte.
Glaubst du denn, dass es eine weise Entscheidung ist, nicht King's Landing anzugreifen? Oder ist es nur eine Entscheidung, um den Plot quasi zu verlängern? Denn an sich wäre es ja recht logisch, wenn alle Berater sagen, hier komm, jetzt haben wir die Manpower und noch sind da nicht genug zusammengezogen, um uns wirklich was entgegenzusetzen. Und sie müssten ja auch nicht alles ins Asche legen. Eigentlich würde es doch reichen, Cersei und Jaime zu entfernen. Da fliegt sie mal eben rein mit ein paar Leuten und könnte die kaputt machen.
Oder? Ja, es geht um das Halten dann. Sonst ist sie ein Usurpator. Einfach. Und das war ja auch das Problem von Aegon. Aber ist sie ja eben
nicht, weil ihrer Familie steht der Thron ja zu.
Das ja, ist und er ja war auch schon vor 300 Jahren ein Usurpator. Er kam über die Meerenge, genauso wie sie. Und sie würde nicht akzeptiert werden, einfach, von den Bannerträgern. Sie würden sich dem nächstbesten Hergelaufenen, der sagt, ich habe ein Anrecht auf den Thron, das sind ja einige Familien, die theoretische Anrechte haben.
Aber von den Targaryens wurde der Thron ja sehr lange gehalten. Ja. Cersei hat kein Standing bei den Häusern und wird nicht ernst genommen. Also wäre sie insofern schon die angesehenere Herrscherin. Und sie hat 3 fette Drachen, um ganz gut klarzumachen.
Ja, am Ende würde das aber nur wieder Krieg bedeuten, einfach. Sie könnte also mit den Drachen. Asche.
Ja, genau. Du darfst, die anderen würden sich trauen, sie dann anzugreifen.
Ja, immer mal wieder einfach. Es würde nie zur Ruhe kommen. Es gibt keine. Würde schwer eine neue Dynastie kommen. Also, wenn man das jetzt nochmal historisch betrachtet, ist halt, dass Aegon ja auch als Usurpator gelandet ist und dann ganz viele Verhaltensweisen angenommen hat, der Westerosi. Zum Beispiel sich einen Banner machen lassen, was die in drüben auf der anderen Seite gar nicht haben, diese Heraldik. Mhm. Der dreiköpfige Drache, den enthüllt er dann nach seinem ersten Sieg und damit zeigt er dann halt den Leuten, er ist ein Westerosi, mhm. Und hat halt auch damals sich den Segen der Scepter geholt. Okay. Und die kann sie nicht mehr bekommen, weil es sie nicht mehr gibt. Einfach die.
Ja.
Ich glaube, dass, und gerade wenn sie das den Anspruch durchsetzt mit wirklich sehr Fremdartigen, mit den Unsullied und den
Dothraki,
danke. Ich will mal die Drakona sagen oder so. Mit den Dothraki ist es, glaube ich, würde es nicht zur Ruhe kommen. Dann würden sie sich alle an, was nicht, Jon Snow wenden, an jeden X-Beliebigen, der sagt, würde euch versuchen zu befreien. Das kann dann jederzeit niedergeschlagen werden durch die Drachen. Aber also, das ist ja nicht ihr Plan. Sie möchte ja, Herzen gewinnen.
Das ist ja genau das, was sie damit aushebeln, was Cersei vorher angekündigt hat. Sie sagt ja, da kommen die Dothraki und die Unbefleckten und die nehmen euch alles weg. Aber es ist ja eben genau nicht so. Sie müssen, die schicken sie halt woanders hin, um halt King's Landing einzunehmen. Nicht King's Landing, Casterly-Stein und das ist ja scheinbar sowieso Ursprung allen Übels. Also mag ja niemand so richtig gerne irgendwie die Lannisters.
Mhm.
Aber ich frage mich, wer sitzt da jetzt noch?
Ja.
Das ist doch dann eigentlich, wenn nur noch Prestige, denn selbst Cerseis Onkel war ja mit in der Septa, als sie die in die Luft gejagt hat. Also eigentlich alle bekannten Lannisters sind in King's Landing.
Ja, aber da kommen halt die Lannisters her.
Also ja, aber das ist dann
da,
wirklich.
Da, wo sie halt auch ihre Krieger entnehmen. Da, wo sie halt ihr Heer zusammenziehen. wenn Caster die Stein eingenommen ist und da gehalten wird und da keine neuen Krieger nachkommen, dann ist halt Cersei und Jaime sind dann völlig isoliert.
Ich glaube, das ist einfach nur für den Namen, denn
auch ein symbolischer Sieg wäre es, also ein wichtiger Sieg.
Aber mit zwei fetten Armeen, um irgendeinen Vasallen umzumähen, ist halt auch ein bisschen seltsam.
Ich finde das, sie haben es ja in der Folge erklärt, also dass es ja eigentlich genau die richtige Entscheidung ist. Und sogar Tyrion sagt ja nochmal, wir können nicht Westeros einnehmen mit einer dothrakischen Armee. Wir müssen Westeros mit Westerosi einnehmen.
Also die Belagerung durch die Martells und die Tyrells finde ich auch logisch, aber irgendwie zwei fette Armeen irgendwo hinzuschicken, wo ich das nur für Symbolik mache, finde ich seltsam.
Wer sind die Tyrells?
Die Tyrells, das ist die Familie von Olenna.
Ah, Martell.
Martell ist die eigentliche Familie, die in Dorne herrscht.
Ja, okay.
Denn die Schlangen sind ja alle nur Sans, das sind halt alle Bastarde.
Okay, ja, ich war gerade kurz verwirrt, ob ich die Namen verwechselt habe.
Ja, und diese beiden Armeen, Martell und Tyrell, schickt sie nach King's Landing.
Ja, das finde ich auch logisch. Ich finde es halt bloß der größere Teil, wahrscheinlich, nehme ich an, dieser Armeen, zumindest alle, die sie jetzt eingeschifft hat, sind halt Unsullied und Dothraki. Und halt
zwei
fette Armeen irgendwo hinzuschicken, wo es nur darum geht, so um halt diesen symbolischen Wert zu sagen, wir haben Casterly Rock genommen. Das ist halt irgendwie, dafür brauchst du doch wahrscheinlich nicht zwei fette Armeen.
Ja, das ist
glaube ich, das, was am verkraftbarsten ist, einfach, wo man sie gerade einsetzen kann. Ansonsten gibt es ja keine Sammelstellen mehr von Verbündeten, oder? Wer ist denn da noch? Wer sind die anderen? Wer sind die drei Königreiche, die sie oder die Cersei unterstützen? Kennen wir ja auch gar nicht. Ich glaube, das ist...
Nö, keine Ahnung. Genau. Also doch, wir wissen die Greyjoys.
Außerdem sieht man ja jetzt auch, dass dieser Plan ja auch schon gescheitert ist innerhalb dieser Folge. Denn die dornischen Leute werden aufgehalten, also durch Ereignisse, die wir noch besprechen. Und die Tyrells werden gerade bearbeitet, dass halt Teile der Bannermänner auf jeden Fall nicht mitmachen. Das heißt, die werden auch nicht in voller Stärke auftauchen. Vermutlich. Oder sie wechseln dann die Fronten einfach. Und was katastrophal wäre.
Und Tali hat auch nicht offen geantwortet, solange wir es gesehen haben.
Nee. Das könnte halt tatsächlich ganz interessant werden, wenn die davor stehen und ein Teil der Armee plötzlich sagt, wir wechseln mal ganz kurz die Fronten.
Mhm. Was er von dem abhängig machen könnte. Also er wurde ja als Ehrenmann dargestellt.
Ja.
Dann ist natürlich die Frage... Wie viel wiegt die Ehre noch, wenn er jetzt das bessere Angebot hat und wenn er jetzt einfach sieht, die Seite ist so und so aufgebaut und auf der Seite habe ich mehr Chancen zu überleben als auf der anderen und das ist hier profitabler.
Also sieht man auch die Bedeutung des Kampfes um die Herzen einfach, denn dass dieser Mensch sich überhaupt belatschen lässt, liegt halt an dieser Angst, die geschürt wird vor den fremden Barbaren und diese Angst muss sie halt erstmal nehmen. Danny nehmen, okay. Daenerys. Ja. Und so ein Exempel an Casterly Rock zu platzieren, das ist auf jeden Fall ein Schlag ins Herz der Feinde, ohne sie jetzt direkt anzugreifen.
Haben die jetzt in der letzten Folge schon von den... Verdammt, wen hat Arya getötet? Die Freys. Von den Freys gehört?
Nee.
Das war schon in der ersten Folge. Da wissen sie schon Bescheid, dass die Freys tot sind. Also zumindest auf King's Landing wissen sie Bescheid, dass die Freys tot sind. Da sprechen sie drüber.
Okay.
Da ist ja auch irgendwie schon wieder viel Zeit vergangen. Also es, in der einen Szene wird der Rabe losgeschickt, in der nächsten Szene ist er dann schon da. Mhm. Und manche Sachen sind wieder sehr schnell.
Genau, dann können wir vielleicht nochmal zu der anderen Info kommen, die auch per Rabe weitervermittelt wird, nämlich direkt nach der Varys-Szene, noch vor dem Kriegsrat, haben wir Melisandre, die in Drachenstein vorspricht. Die ist auch in dieser stürmischen Nacht nochmal schnell irgendwie rübergeritten, keine Ahnung.
Ja, von der Mauer dann irgendwie runtergekommen, ne?
Ist ja auch erstmal ein richtig weiter Weg. Hat sie sich schnell nochmal so ein, weiß ich nicht, Schatten geboren und ist auf dem Hat sich von Gendry rüberrudern lassen.
Er hätte sich erstmal also vom König
halt so einen Taxi-Service aufgemacht.
Den sehen wir mit Sicherheit auch. Die machen gerade so viel Fanservice, dass wir den in dieser Staffel auf jeden Fall sehen.
Gendry.
Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Also, ja, die roten, die Lichtsonnenkönige, wie heißen sie denn?
Roten Priester,
die kommen auch von drüben, ne? Deswegen spricht sie die Sprache.
Mhm.
Okay. Ja, ich habe mich gewundert, ob sie das nochmal schnell gelernt hat, aber
wenn nee, sie doch aber es war herkommt, irgendwie überflüssig, dass sie es gemacht haben, weil ja sehr schnell rauskommt, dass sie ja auch alle die.
Ja.
Also rauskommt, wir wissen es ja eh als Zuschauer, aber auch ihnen müsste es jetzt klar sein, sie können sich so unterhalten. Und selbst nachdem sie mit Tyrion so geredet hat, fällt sie dann wieder, was ist es, hochvalirisch, was auch immer. Kommt nochmal dieser Wechsel. Und wird dann aber von Miss Sunday nochmal auf die Feinheiten der Sprache hingewiesen. Der, wie heißt es?
Azor Ahai.
Kann auch eine Frau sein.
Genau, es geht jetzt, ich glaube, so wirklich mal um die Prophezeiung. Das wird immer, ich weiß gar nicht, wo das überall erwähnt wird, aber es wird erstaunlich wenig darüber innerhalb der Serie gesprochen, im Vergleich zu wie viel darüber in Foren und Reddit und so weiter gesprochen wird. Da wird ja, wer könnte alles der Azor Ahai sein?
Aber in den Büchern wird es auch andauernd.
Ja, genau.
Kam doch eigentlich schon in der ersten Staffel vor, oder?
Ja.
Mit diesem Kometen.
Ja.
Ja.
Okay.
Der soll den ankündigen.
Ja, gut.
Ja, das ist auch, dass männlich und weiblich sein kann, der Angekündigte in der Prophezeiung.
Principe o Principessa.
Das heißt, vermutlich sind jetzt auch die Men Without Banners, nein, wie heißen sie? Männer in Strumpfhosen.
Brotherhood Without Banners.
Genau, die Brotherhood Without Banners ist dann wahrscheinlich auch auf der Seite jetzt von Daenerys. Denn die unterstehen doch den Roten Priestern.
Ja, die haben einen Priester, aber die unterstehen den nicht. Der ist ja auch einer.
Glauben da ja auch nicht so sehr dran irgendwie.
Was treiben die eigentlich?
Die sind auf dem Weg zur Mauer, weil die ja die untote Armee mit dem Hund zusammen in den Flammen gesehen haben.
Nee, ich meine, die Brotherhood Without Banners, was ist deren Story? Was?
Ich glaube schon so ein bisschen Helden in Strumpfhosen. Also beschützen
für die einfachen Leute und ab und zu bringen sie mal wen um, holen mal jemanden wieder.
Ist keine richtige Fraktion, also keine die.
Na, in den Büchern sind sie
organisiert ist.
Zumindest so ab Hälfte dann mit Catelyn zusammen unterwegs und die fährt ja ihre ganze eigene Rachestrategie. Aber die gibt es ja hier nicht, also folgen sie weiter ihren eigenen Plänen.
Ja, wir sehen nochmal ein bisschen Streitigkeiten im Rat von Danny.
Genau, wir sehen jetzt das erste Mal halt den ganzen Kriegsrat oder mit den neuen Verbündeten, die sie halt schon auf Westeros hat. Und es ist ein ziemlicher Frauenrat. Wir sehen Olenna Tyrell und wir sehen Ellaria Sand.
Ich glaube, wir haben nur einen Penis tatsächlich.
Ja, Dion ist es nicht.
Ne, ja, genau. Und Viserys, na, wie heißt er denn?
Varys
auch nicht.
Und Greyjoy wollte ich gerade sagen. Aber zu seiner Greyjoy kommen wir ja noch.
Also hat tatsächlich,
nur Tyrion hat
einen Penis. Oder zumindest ist voll funktionsfähig. Ja, da kommt noch mal kurz die Debatte um die Sand Snakes gegen Lannisters auf, denn hat seine Nichte, denn die, Gott, wie heißt sie?
Ellaria
hat die Nichte von ihm getötet.
Marcella.
Genau.
Was unnötig war. Sie war unschuldig. Sie war ein armes Kind. Und sie sagt, alle Lannisters sind böse.
Ja, genau.
Und wirft ihm dann vor, dass das total lächerlich ist, weil Oberyn hat freiwillig sich gemeldet, um für Tyrion zu kämpfen. Also eigentlich.
Und auch eigentlich gar nicht für Tyrion, sondern einfach nur um den Berg zu töten.
Ja, wirft sie ihm vor, dass er eine freie Entscheidung, also dass Oberyn damals eine freie Entscheidung getroffen hat.
Und sie war auch mit dabei. Insofern.
Ja, ganz schön lächerlich.
Es ist aus der Trauer heraus, sie braucht einen Schuldigen. Es ist eine normale Trauer.
Ja, aber dann muss sie auch Tyrion töten wollen.
Ja, genau. Ich finde, das wurde auch klar. Und ich würde mich jetzt nicht von ihr küssen lassen.
Man sollte vielleicht ganz ihre Gegenwart meiden, aber hey, wir wissen ja, wie diese Folge endet.
Ja, das ist so insgesamt dieser ganze Rat so ein bisschen. Gott, mir fällt ein dummes Wort ein. Volatil ist so ein bisschen. Instabil, das ist da viele Leute gegeneinander noch Konflikte haben, untereinander Konflikte haben und auch so eine einheitliche Linie noch nicht ganz zu sehen ist.
Und eigentlich, also hätten wir nicht die Szene im King's Landing gehabt, hätte ich gedacht, dass Olenna auf jeden Fall eine starke Verbündete ist, weil die ja die eigentlich reichste Familie in King's Landing ist, was wir ja in vorherigen Staffeln herausgefunden haben, dass die Lannisters mittlerweile ihr ganzes Geld eigentlich ausgegeben haben durch diverse Fehlentscheidungen und ja, die reichste Frau in King's Landing da sitzen zu haben, die massive Rachegelüste gegenüber der Krone hat, wäre ja eigentlich sehr praktisch für Daenerys.
Während Olenna sich auch nicht so super geschickt anstellt und sagt, ja, meine Tochter war viel passender als du. Enkelin. War viel passender als du und viel schöner als sie auch. Aber tot. Ja.
Naja, aber wäre die Enkelin nicht weg, würde sie ja da gar nicht sitzen. Also muss es ja so sein. Weil dann würde sie ja nicht Daenerys unterstützen, um ihrer Enkelin den Thron zu rauben.
Haben wir noch was? Achso, jetzt der Plan. Der Plan ist wie folgt. Haben wir das schon erwähnt?
Ja, wir haben schon darüber gesprochen, dass es ja eigentlich nicht dumm war, unbedingt das so aufzuteilen.
Ja, dann Reisende, machen wir jetzt die Reise?
Nee, da fehlt noch was. Also das One-on-One hatten wir schon kurz besprochen, was Daenerys und Olenna noch kurz haben, wo ihr geraten wird, ein Drache zu sein. Aber wir haben noch eine weitere Szene.
Missandei naja, und Grey Worm. Eine Sache haben wir noch vergessen, dass, dass Jon Schnee hergebeten wird.
Ach ja.
Da wird ein Arabe geschickt, das soll Tyrion übernehmen, weil er Jon Schnee eben kennt.
Weil Melisandre von ihm berichtet hat und zwar nur Gutes, obwohl er sie weggeschickt hat.
Ja, weil sie ihn für den...
Sie sagt, ihr könnt es beide sein.
Ja. Also den auserwählten
Retter.
Lässt aber auch offen, für wen sie sich schon entschieden hat.
Aber sie will ja, dass die beiden sich
kennenlernen, genau. Und am Ende hat der Kopf hat der Drache drei Köpfe.
Ja. Also Tyrion sagt, der Jon, das ist ein guter.
Ja.
Den kann man gebrauchen und oder auch netter, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird er vorgeladen. Daenerys sagt, er soll sein Knie beugen und mir Treue schwören und dann ist alles gut.
Und da wird gleich der nächste potenzielle Konflikt mit angeteasert.
Ja.
Da hätten wir wieder auch eine Verbindung zu der Geschichte, nämlich die Starks waren nämlich auch das einzige Haus, was das Knie gebeugt hat vor Aegon damals. Mhm. Und nämlich ohne einen Krieg zu führen. Alle anderen Häuser haben versucht, Aegon zu killen. Mhm. Und da war Thorin Stark, the King who knelt. Wäre wieder eine Parallele, die sich da auftun würde. Mhm. Auf jeden Fall wird, John, das Treffen stelle ich mir wirklich sehr, sehr lustig vor zwischen den beiden. Sagt er, beuge dein Knie. Ist mir eigentlich egal, ich habe hier oben was zu tun. Könnt ihr mich gerne angreifen, aber... Nimm die Drachen mit, wenn du mich angreifst, denn die können wir gebrauchen. Greif mich in 10 Tagen an in Eastwatch by GC.
Da sind wir dann alle.
Ja, genau. Da werde ich mich vor dir verbeugen. Und nimm die Drachen mit. Vergiss die Drachen nicht.
Er kann auch den Tormund machen. Wir können zusammen kämpfen, Buddy. Aber ich werde nicht knien. Ein Wildling kniet nicht. Es sei denn für Cunnilingus.
Ja, Cunnilingus, das ist eine gute Überleitung.
Ja.
Dann haben wir Missandei und Grey Worm, die sich
einseitig... Sie will sich verabschieden von ihm, er sagt nein. Und dann aber doch.
Weil sie seine Schwäche ist.
Sie macht sich nackt, das ist doch eigentlich dann das Entscheidende an dieser Szene.
Ja.
Und wir sehen seinen Po.
Ja, und dann bin ich mega enttäuscht. Ich hätte so einen verstümmelten Penis gerne mal gesehen. Ja, und sie teasern das ganz schön an, tatsächlich. Am Anfang habe ich es ja noch als Scherz gesagt, aber sie zeigen schon sehr viel, sagen dann, nein, stopp. Und dann zieht sie ihn aber doch ganz aus, dann sieht man ihn immer nur von hinten.
Und man sieht, wie sie sich ansehen und wie da quasi die Erlaubnis noch kommt und dass sie ihn betrachten darf. Und ich war ganz froh, dass sie das Ganze nicht mit einem Kommentar versehen haben, dass sie dann nicht noch irgendwas dazu sagt. So, oh, aber du bist ja trotzdem ganz wundervoll. Ja. Irgendwie sowas. Das wäre sehr unangenehm gewesen. Da war ich froh, dass seine Verletzung nicht irgendwie noch kommentarbedürftig war.
Ja. Ja, ansonsten, was sagt uns das? Das ist aber auch nur...
Das ist die Liebesgeschichte.
Genau, richtig.
Ich glaube, wir haben nicht so viel Liebesgeschichte.
Das nee, ist halt bei den beiden, das wird ja schon lange gepflegt von der Serie und wird ja auch immer nur so ganz zart weiterentwickelt.
Deswegen zum Scheitern verurteilt.
Das ist auch irgendwie die... Ja, das ist richtig. Und aber die einzige Liebesgeschichte, die wir kennen, ohne jede Bedeutung, oder? Ob die nun zusammen sind oder nicht, im Gegensatz zu Cersei und Jamie, zwischen Littlefinger und Catelyn oder jede andere hat eine Bedeutung im Sinne davon, dass dann wird Krieg ausgelöst oder dann gibt es Frieden und hier ist es einfach nur persönliches Glück.
Ja, eben, dass es nur wirklich um die beiden geht. Also, dass es da wirklich dann eine reine Liebe ist, ohne machtpolitische Interessen.
Ja, aber das ist auch die erste und einzige, die wir bislang gesehen haben, glaube ich. Bei allen anderen ist immer mit Krieg und Frieden verbunden. Glaube ich jetzt so, ohne das jetzt wirklich überprüft zu haben, aber.
Ja, oder wenn. Ja.
Tom und Brienne wäre noch eine,
ja, wo es auch nicht Krieg und Frieden ist. Das ist ja eher eben keine Liebe. Sie hat sich noch nicht einmal interessiert gezeigt. Deswegen finde ich das nicht schön, dass das als beidseitiges interpretiert wird, wenn es doch nur von ihm ausgeht.
Ja, ja, willst du doch auch.
Das interpretierst du. Das wurde uns nicht gezeigt.
Möchtest du dazu noch irgendwas sagen?
Wir hatten John und Ygritte.
Ja, auch da.
Ja, war nicht so ganz klar.
Achso, da war es bei ihm verboten, ja. Aber die Liebe selber wurde nicht instrumentalisiert.
Von ihr doch, oder?
Ja, schon.
Bisschen.
Also, unklar.
Ob sie damit irgendwelche Pläne verfolgt?
Ich glaube,
es wird ihr doch auch vorgeworfen von ihm. Du hast mich nur dich bumsen lassen, damit ich einer von euch werde und...
Ja, bei ihm ist es nur dieses dann, wie er sich jetzt bei der Nachtwache verhält und ob er den Eid gebrochen hat oder nicht, wo Sam ja auch sagt, da steht ja nur, wir dürfen uns keine Frau nehmen, das heißt ja nicht, dass wir nicht Spaß haben dürfen, da geht es dann um die Interpretation des Gelübdes und so und ja, stimmt, das hat dann wieder weitere Wellen, obwohl die Liebe der beiden halt keine ist, die durch politische Interessen ausgelöst wird, aber sie hat durchaus Nachwirkungen, ja.
Was ich noch ganz spannend finde, ist, dass wenn Melisandre denn jetzt da bleibt, haben wir sie im Rat gesehen dann?
Nee, ne?
Dass Davos ihr wieder begegnen wird.
Ja.
Aber denn John, der ist mit John unterwegs.
Genau, das könnte spannend werden. Und, aber naja, Dany ist ja auch bereit, Kindsmördern zu verzeihen. Denn es wurde ja schon mal jetzt darauf hingewiesen, dass Ilaria Mycella getötet hat. Dann müsste sie auch verschmerzen können, dass Melisandre Shireen getötet hat.
Hm. Ja.
Also hatte ich mich zuerst gedacht, dass Dany da vielleicht was dagegen hat, da sie als Mädchen auch durch Machtinteressen getötet werden sollte, dass sie dann sagt, okay, mit solchen arbeite ich nicht zusammen, aber Ilaria darf da ja auch sitzen.
Ja. Aber noch weiß Daenerys nichts davon. Dass
aber Melisandre... von Mycella weiß sie. Ja. Warum sollte Shireen ihr mehr bedeuten als Mycella? Sie kennt ja beide nicht. Also sollte das eigentlich keinen Unterschied machen.
Okay, vielleicht ist es aber bei ihr auch eine Lannister.
Ja, oder John sagt halt, was macht die denn hier? Hör auf mich zu stalken. Nein, ich stalke jemand anders. Du bist nur zufällig hier. Weil John das ja auch nicht so geil fand.
Ja, genau. Aber ausgelöst durch die Melisandre-Szene geht der erste Rabe nach Winterfell. Und wird zwar schon diskutiert zwischen Sansa und Jon, aber obwohl Jon halt schon überlegt, ob er vielleicht gehen sollte, weil er nämlich Tyrion vertraut, rät Sansa ihm ab. Und in dieser ersten Szene mit dem ersten Raben sagt Jon, okay, dann lass ich sein.
Ja.
Aber dann geht ja noch eine zweite Nachricht ein, nämlich die von Sam, die schon in der letzten Folge losgeschickt wurde, die aber langsamer reist. Vielleicht war es ein altersschwacher Rabe. Und jetzt ist die zweite Nachricht da, die John nach Dragonstone ruft. Und diesmal kommt sie halt von seinem besten Freund. Und dann überlegt sich der neue King of the North, vielleicht sollte ich doch gehen.
Was ich da witzig fand an der Szene, dass dieser Rat in Winterfell, der scheinbar im Gegensatz zu dem in King's Landing sehr groß ist. Da sind also diese Szenen müssen sie immer direkt nacheinander weggedreht haben, weil sitzt jeder irgendwie an seinem gleichen Platz und sind auch immer genau gleich viele. Tormund ist dann nicht mehr da. Aber
haben sie rausgeschaut.
Ich dachte, du sagst jetzt was anderes. Ich dachte, du willst ihn jetzt mit Dani kontrastieren, die den Frauenrat hatte, während es bei Jon ziemliches Sausage-Fest ist. Nicht ein reines, aber doch in der Überzahl.
Ja. Ja, mir war halt nur aufgefallen, dass immer dieser Rat sehr, sehr beständig ist und scheinbar ständig tagt auch.
Ja.
Also oder wenn wir Winterfell sehen, ist es irgendwie immer...
Der Balkon oder der Rat.
Genau,
Es findet sehr viel dort statt.
Es wird nicht diskutiert, was es bedeutet, das Knie zu beugen, oder?
Weil das in der Nachricht auch nicht so ganz drin steht. Also da steht nicht drin, dass er...
Und zumindest den Teil lesen wir nicht, denn er sagt nur, lies den letzten Teil.
Aber dann wird nochmal alles vorgelesen irgendwann, oder? Ich meine, es wurde auch alles vorgelesen. Und dann stand da aber nichts von
Kniebeugen. Sportliche Betätigung.
Ja, aber das wäre ja interessant, wo er gerade als frischer König ausgerufen ist, ob er eigentlich jetzt bereit ist, das sofort wieder herzugeben. Würde ja glauben, dass er sehr wohl dazu bereit ist, wenn das halt heißen würde, dass dafür der Night's King abgewandt werden kann, aber ja, ist ja natürlich trotzdem Spekulation.
Ja, vor allem John legt ja überhaupt, wie wir merken, legt ja überhaupt gar keinen Wert auf Formalitäten, sage ich mal. Ihm ist ja nur, er hat ja das einzige Ziel, möglichst viele Leute gegen den Drohnen im Winter zusammenzuziehen. Und dafür würde er alles hergeben. Er würde auch die Krone hergeben.
Ja, weil ihm Krone nicht wichtig ist.
Genau. Also, ihm wird ja auch gesagt, der König muss hier bleiben.
Ja.
Und da sind sich ja alle einig. Und sogar hier die Mormont guckt kritisch, als er sagt, er reist in den Süden. Der König muss hier bleiben. Ansonsten sind wir halt eben nur Rebellen und keine...
Ich dachte auch zuerst, dass er dann Sansa schicken würde, was auch interessant gewesen wäre. Also einmal, weil dann noch eine einflussreiche Frauenfigur zu Dany kommen würde und weil Sansa wieder auf ihren Ehemann treffen würde.
Ja, das stimmt.
Dem sie ja anscheinend auch nicht jetzt irgendwie nachtragend gegenübersteht, denn auch Sansa äußert sich positiv über Tyrion.
Ja. Ja, da müsste jetzt schon irgendeine heftige Intrige dazwischen kommen, damit die sich wieder zerstreiten. Also überhaupt, dass John und Danny, die müssen sich persönlich schon einfach nicht verstehen. Was ich aber auch sehen könnte, dass sie einfach so, sie möchte gerne diesen Status haben, der Königin, und das ist ihr wichtig. Und er hat diesen Status und möchte den eigentlich gar nicht haben, sondern möchte gegen was ganz Praktisches arbeiten.
Er möchte das, was Wahres möchte. Er möchte für die Menschen kämpfen. Also vielleicht ist das der Punkt, wo Varys zu ihr sagen muss, Moment, jetzt solltest du da vielleicht mitkämpfen, statt nach Königsmund zu schielen.
Ja.
Aber das, was sie jetzt angedeutet haben und auch schon im Teaser gezeigt haben, ist, dass wir nicht bis zum Staffelfinale warten müssen, dass die beiden sich treffen. Denn Reisen gehen sehr schnell in Westeros und es sah in dem Trailer so aus, als würde Jon schon ankommen in der nächsten Folge. Was ich gut finde.
Ist ja auch kein Weg. Also sie müssen einmal da nach Weißwasserhafen. Sie reiten schnell zum Weißwasserhafen und von da aus geht es per Eilkurier-Schiff dann nach Dragonstone. Und Dragonstone ist ja immerhin auf der gleichen Küstenseite. Ist ja auch Eastside.
Ah, Baelish. Wir sind jetzt auch im Winterfell noch, ne?
Ja.
Und da ist ja... Lord Baelish freut sich auf jeden Fall darüber, als nämlich Jon Sansa zu seiner Stellvertreterin im Norden macht. Und Sansa ist auch so ein bisschen gerührt, fast schon, oder? Ja, hat einen komischen Gesichtsausdruck auf jeden Fall.
Brienne ist, würde ich sagen, angetan davon. Ah. Ich glaube, die freut sich auf jeden Fall.
Ja, und ich weiß nicht, ob das die beste Wahl für Jon ist, aber mal gucken, ob er am Ende noch König ist, einfach. Nee, gibt jetzt niemand Unmittelbares, der irgendwie, Davos vielleicht, der wäre ein guter Vertreter tatsächlich.
Aber er ist kein Nordmann. Und
nein, genau.
Ist ja auch,
und das wäre ein Schlag ins Gesicht von Sansa gewesen, ihr Davos vorzusetzen.
Ja, nur...
Wäre keine Möglichkeit gewesen.
Nee. Wer arbeitet am besten in seinem Sinne? Und Sansa ist es nicht unbedingt, glaube ich.
Nee, das glaube ich auch nicht, aber trotzdem hat er keine andere Wahl. Also sie war eigentlich das Einzige, was er machen konnte.
Ja, ich sage ja auch nur... Okay.
Aber ich glaube schon, dass er damit zufrieden ist.
Ich bin gespannt, wie, wenn er zurückkommt, wie der Norden dann aussieht.
Also, sie hat ja auch nicht viele Möglichkeiten. Sie könnte jetzt gucken, einmal das Nordmännerheer zu mobilisieren und dann gen Süden zu schicken. Aber da würden wahrscheinlich sämtliche Nordmänner dann nicht mitmachen, weil der König genau das andere gesagt hat. Und sie dann eben hoffentlich schon darauf vertrauen, dass da einfach im Norden die Gefahr ist. Deswegen kann sie nur dafür sorgen, dass das Heer mobilisiert wird, ja, aber dann halt einfach nur um es zu mobilisieren, um dann das in Richtung Norden zu schicken.
Und es könnte natürlich auch jederzeit Bran schon mal anklopfen, der ja in der letzten Folge schon durch die Mauer ist. Und die Mauer ist jetzt nun mal näher an Winterfell als der Weg, den Jon jetzt vor sich hat zum Beispiel.
Baelish freut sich auf jeden Fall, als er das hört. Und Davos ist sehr skeptisch wieder. Es wird immer so schön gegeneinander geschnitten. Und Jon unterhält sich aber nochmal mit Baelish.
Weil der in die Gruft kommt.
Genau, und dort spricht Jon Klartext, dass er sagt, wenn er seine Schwester anpackt, tötet er ihn. Und er ist auch schon ziemlich nah dran, ihn zu töten. Ich weiß gar nicht, was er gegen Baelish hat. Also Jon jetzt.
Kennt ich glaube, erstmal ist er einfach nur misstrauisch.
Ja.
Weil er ihn halt nicht kennt. Sagen sie auch, wenn wir uns von ihr unterhalten. Und dann ist aber Baelish ja auch so, ich habe deinen Vater, wir haben uns nicht so wirklich gut verstanden, aber ich habe ihn respektiert,
glaube ich. Und ich habe deine Mutter geliebt und dann dreht er durch.
Genau, und ich habe deine Mutter geliebt, also, oder nein, ich habe Catelyn geliebt, Mutter sagt ja auch nicht mal, ich habe Catelyn geliebt, genauso wie ich Sansa liebe.
Ach, das
Sansa liebe ich genauso. Und ich glaube, das ist dann halt einfach so der Moment, wo dann auch bei Jon das dann so ein bisschen umdreht. Und dann danach auf jeden Fall schmeißt er ihn gegen die Wand.
Ja, Baelish guckt, ist dann nochmal wieder am Hof und guckt so ein bisschen leicht verwirrt oder verdattert, dass er jetzt nicht so genau weiß, was er jetzt eigentlich noch machen soll. Ihm schwimmen halt so die Fälle
irgendwie davon. Das kann ja irgendwie nicht der ganze Plan von Baelish sein. Also, weil der war ja auch immer so ganz link und hat noch drei Winkelzüge weiter schon immer gedacht. Und also ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass er jetzt genau darauf gewartet hat, dass Sansa an die Macht kommt. Also eventuell schon, aber...
Ja, ich glaube,
nicht. Und dann ist es ja jetzt irgendwie, Sansa ist auch nicht so richtig interessiert an ihm und was will er jetzt? Also er kann jetzt auch nicht Sansa zur Heirat zwingen und ist deswegen mit einmal König des Nordens, weil dann ist immer noch Jon da.
Ich sag dir, was passiert. Oder meine Theorie dazu ist folgende. Und zwar, sein ursprünglicher Plan war, dass Sansa den Norden übernimmt und er dann noch mit Sansa. Sansa hat deutlich gemacht, dass sie das nicht so gut findet und ihn halt auch wegstößt. Und jetzt kommt Bran. Und er wird nicht Bran, sondern er wird Zwietracht sehen gegen Sansa, die ja weniger Stellung hat als Bran oder weniger Anrecht, sagen wir. Und damit kann er Zwietracht unter den Nordleuten sehen. Und das ist ja auch nicht so schwer, Zwietracht unter den Nordleuten zu sehen. Denn die streiten sich ja häufig um ganz viele Dinge. Das ist meine Theorie.
Aber Bran hat null Interesse, sich mit den weltlichen Dingen in Winterfell zu beschäftigen, weil der... Ja, jetzt der Three-Eyed Raven ist und da in dieses Mystische längst abgeglitten ist. Also glaube ich nicht, dass da wirklich das Potenzial besteht. Also die könnten mal kurz sagen, okay, der hat jetzt mehr Claim als du und dann sagt er, ach nö, ich will gar nicht. Und so, okay, dann doch wieder Sansa.
Jetzt müsste nur Baelish, müsste zu jemandem sagen, ja, ist nicht eigentlich Bran der Erbe von Winterfell? Und schon kann es zu Konflikten im Rat kommen und Sansa kann sich nicht mehr so durchsetzen. Das wäre.
Aber so
ist ja auch
wie
egal.
Bran das selber ablehnt, das hatten wir ja bei.
Bran Theon. Muss ja gar nicht da sein, damit es da Zwietracht gibt.
Doch, die müssen sehen, dass er noch lebt, weil sonst wird davon ausgegangen, dass er tot ist.
Nein, Bran muss nicht anwesend sein und irgendwie, dass es darum geht, es muss einfach nur die Autorität von Sansa untergraben werden, ohne dass jetzt direkt jemand anders gewählt wird zum König oder
so. Okay, aber hätte Baelish ja auch nichts von.
Naja, durch Zwietracht kann man. Ja, doch, glaube ich schon, dass er da seine. Also Winde draus schlagen könnte.
Ja, aber also wenn er irgendwas aus dem Norden haben will, dann
könnte
er sich da irgendwo reinheiraten. Aber das kann er auch nicht.
Oder kann damit Sansa unter Druck setzen. Das ist meine Theorie, ist ja auch egal. Ja? Ich habe ja mein Recht behalten und ihr könnt euch bei mir entschuldigen in diesem Podcast.
Cool. Auf jeden Fall ist nicht nur Bran auf dem Weg, sondern auch Arya, wenn sie sich nicht nochmal anders überlegt. Und somit hätten wir dann schon drei geborene Stark-Kinder, die wieder... in Winterfell sind oder zumindest potenziell in Winterfell vereint werden.
Vor allem muss Baelish sich richtig beeilen, denn sobald Jon mit Tyrion redet, denn Tyrion weiß, dass Baelish damals seine Eltern verraten hat. Und sobald er sagt, ah, übrigens, da ist auch Baelish, der sitzt da oben, dann wird Tyrion sagen, ah, er hat übrigens seine Eltern umgebracht. Und wir gehen zurück. Oder er hat deine Eltern verraten. So.
Was hat er denn gesagt?
Wenn Tyrion weiß, dass Baelish Ned Stark verraten hat und das eben nicht
die... Hat das wirklich Littlefinger gemacht?
Ja.
Er wollte ja Ned aus dem Weg haben,
um an Catelyn ranzukommen.
Also muss Baelish sich noch umso mehr beeilen. Und er weiß ja auch, dass Tyrion da oben sitzt. Unten sitzt, so.
Baelish muss aber vielleicht auch zurück, weil er ja gerade der Herr vom Grünen Tal ist. Weil er ja der Vormund ist von Robin, glaube ich. Und ich meine, das Grüne Tal ist ziemlich in der Nähe von Castle Rock, oder?
Nein.
Nee?
Castle Rock ist auf der Westseite und das Grüne Tal ist auch auf der Ostseite.
Ist das Tal nicht bei den Five Fingers?
Ja, genau.
Ja, okay, aber...
Also das Grüne Tal ist relativ mittig,
okay,
wenn man so ab südlich der Mauer guckt. Und Castle Rock ist ganz im Westen, aber noch weiter südlich.
Also naja, aber es kann trotzdem sein, dass wenn jetzt der Krieg ins Land getragen wird, dass er dahin gehen muss, wo er gerade Verfügungsgewalt hat, oder?
Ja, hat er bestimmt auch einen Kommandanten eingesetzt und so.
Ja, die waren ihm alle aber nicht so wohlgesonnen. Ich glaube, da wäre schon das Klügste, wenn er da ist. Außerdem hat er ja gerade die Leute. Das sind ja die, die Jon gerettet hat, haben.
Ist Dragonstone oben rechts, also im Osten? Ja, muss ja.
Hast du nicht ein Buch hier?
Nee, ich besitze die Bücher gar nicht.
Das ist im Osten. Im Osten, aber doch nah an King's Landing. Nee,
relativ eher schwierig. Näher am Norden, hätte ich jetzt gesagt. Also okay. Eher an der Wall. Also mehr näher an der Wall als an King's Landing, hätte ich jetzt gesagt.
Nee.
Ich kann es nicht nachgucken. Also ziehen Sie jetzt von rechts oben nach links unten nach Castle Rock an King's Landing vorbei.
Also Cersei und Daenerys sind nicht weit voneinander entfernt.
Dann können wir jetzt zur Wende gehen. Das Einzige, was wirklich passiert ist, nachdem wir die ganzen Pläne von Dany auseinandergesetzt bekommen haben, sehen wir, wie die schon im ersten Anlauf scheitern. Nämlich die Greyjoys sind mit den Sandsnakes unterwegs nach Dorne. Greyjoys sind mit den Sandsnake unterwegs nach Dorne, um die dornische Armee abzuholen. Und wandt sich an
Yara.
Genau, hier Yara ran, sonst Asha oder so ähnlich. Oder so ähnlich wie Osha, nur, genau. Und ja, klärt auch so ein bisschen die Position ab. Ist nun Theon der Boss oder ist
aber eigentlich will sie mit beiden loslegen. Also sie hat Bock auf einen Inzestdreier.
Ja, das ist so richtig. Er hat ja nichts mehr.
Ja, nur kein Penis.
Ja.
Er hat Hände und eine Zunge.
Da kann man einiges mit anstellen.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Sie lädt ihn ein.
Ja. Tatsächlich.
Oder teased ihn zumindest. Aber es sieht sehr offen für einen Dreier aus. Also aus Elarias Sicht. Ich fand nicht, dass Yara und Theon jetzt besonders scharf darauf aussahen. Also Yara hätte, glaube ich, schon Elaria genommen, aber ich fand jetzt das nicht so super, dass ihr Bruder da auch so eingeladen wurde.
Aber es ging ja noch mal um die Macht.
Sie hat ihn schon sehr so angeguckt. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, es war offen von allen. Und irgendwie, sie hat auch schon mal mit ihm gefögelt, oder?
Yara mit ihrem Bruder?
Ja.
Du durftest seine Hand mal in ihre...
Also in den Büchern haben die auf jeden Fall miteinander geschlafen. Und ich dachte, dass als er sie noch gar nicht kannte, als er das erste Mal auf Pike ankommt, dass sie ihn da auch irgendwie mit...
Da erkennt er sie nicht und steigt bei ihr mit aufs Pferd drauf und will den Dicken fast markieren und fast vorne rein und dann sagt sie ihm, ach...
Aber erst sehr viel später. Sie lässt sich erstmal ein bisschen anfassen.
Erst beim Vater, glaube ich. Ja.
Da kommt, da, okay. Da ist dann die.
Dann ist es nur in den Büchern, dass sie miteinander schlafen. Ziemlich sicher.
Ich glaube, die schlafen nicht miteinander.
Doch. Es ist ja in Westeros keine Unüblichkeit.
Also, in Westeros Harz.
Die momentane Königin steht mit ihrem Bruder, die Targaryen, und machen das die ganze Zeit. Also.
Daenerys Eltern nicht.
Ja, okay.
Denn ihre Mutter war ja eine Martell.
Mhm.
Das so, verbindet sie mit Dorne.
Ich fand allerdings, dass es schon darum ging, so, du hast hier die Macht und wer ist dann er? Dass es schon darum ging, wird er sich auch dir beugen quasi, weil das die Männer üblicherweise nicht so richtig tun.
Sie behandelt ihn wie einen Diener und will sich von ihm Wein holen lassen und sowas. Und Yara sagt ihr, hör mal, ne, das ist mein Bruder und nicht dein Angestellter hier.
Ja, und zu ihm sagt sie, du musst das nicht. Und er sagt, ja, ich mach schon.
Ja, ist okay. Und er hat nicht mehr seinen Sprachfehler, das fand ich. Weil er hat so rumgestottert, als er gerade frisch entlassen war, genau. Und da dachte ich noch, oh, der Heilungsprozess schreibt sich ja voran. Ja, sehen wir leider am Ende, dass das nicht so ganz geheilt ist.
Ja, es kommt aber wieder hoch, ne?
Ja, traumatischen, posttraumatischer Stress. Denn plötzlich, gerade als sie am Rummachen sind, als die Invasion kommt,
bumst Euron rein
und will einen Kuss von seiner Nichte haben.
Er gibt einen dicken Kuss. Oder sein Schiff gibt einen dicken Kuss.
Auf jeden Fall. Genau, seine Flotte überfällt die doch deutlich kleinere Flotte offensichtlich von den anderen Greyjoys.
Ob das nur so gefilmt war, aber er hat auf jeden Fall einmal das wesentlich dickere Schiff.
Ja, das sehr viel größere. Also es kommt, die Rampe kommt von oben herunter. Und
mit einem Zermatschen eines Matrosen.
Ja.
Und er ist anscheinend im Stealth-Modus angesegelt.
Ja, okay, das war aber schon irgendwie, also ich fand gleich, als man die ganzen Schiffe gesehen hat, dachte ich so, man sieht ja irgendwie überhaupt nicht viel. Also das spricht ja nur dafür, dass jetzt irgendwie auch bald was kommt oder was schief geht. Entweder segeln sie irgendwo gegen oder was unwahrscheinlich war, aber dass da noch irgendwas anderes kommt, war schon irgendwie
so ein bisschen antiklimatisch. Ein Eisberg.
Ja. Nein, unsinkbar.
Auch auf der See.
Ja, was man jetzt noch dadurch erklären könnte, dass sie halt dieselben Segel haben und es halt, wenn sich die so seitlich ranwanzen, die Schiffe, dass vielleicht
geändert
sind. Ja, die anderen Schiffe das nicht so richtig mitbekommen haben. Na egal, zumindest
Elaria, schafft das. Die gerade bumsen wollte, wird jetzt richtig gefickt.
Ja, das ist richtig. und gleichzeitig werden sie mit Feuer beschossen.
Ja.
Haben wir das schon mal gesehen? Nee, ne?
Nur Greek Fire, Sea Fire, genau. Wie heißt das bei denen?
Seefeuer.
Ja.
Jetzt sah insgesamt alles sehr beeindruckend aus, ne? Die Schlacht auf jeden Fall.
Aber du hast beim Gucken eine wichtige Frage gestellt. Woher wissen die, wen die platt machen?
Ja, diese Frage habe ich gestellt.
Ah, Entschuldigung.
Ein Ehemann ist es alles.
Ja, was ja in Schlachten immer irgendwie so ein bisschen fragwürdig ist.
Man müsste so Trikots ausgeben, wie beim Sportunterricht.
Da war es noch mal so sehr. Also okay, wenn das so eine feste Crew auf dem Schiff ist, dann vielleicht, dann erkennen die sich. Aber ja,
bei diesem Wetterverhältnis.
Da sind ja aber auch noch andere Leute. Also ich glaube nicht, dass es jetzt immer feste Crews sind, so auf dem Schiff da gerade.
Und es ist dunkel und es brennt und Leute kommen und hacken.
Ja.
Ja. Naja, ansonsten sind es wahrscheinlich einfach alles Greyjoys und alle in einem Sack und triffst immer einen richtigen.
Scheiße, schon wieder einen von meinen erwischt.
Auf jeden Fall äußerst widerliche Szenen. Die Sandsnakes zwei der Sandsnakes werden niedergemetzelt.
Obara und Tyene, glaube ich.
Und
von Euron.
Genau, beide von Euron und.
Obwohl sie ihm eigentlich scheinbar erst ordentlich Kontra geben. Also ich dachte so, sie zerhacken ihn jetzt Stück für Stück. Aber irgendwie schaffen sie es doch nicht.
Nee, sie erwischen immer andere Leute, die daneben rumstehen.
Ich dachte, mit ihren tödlichen Schlägen. Sie hätten mich auch immer so teilweise so ein bisschen erwischt. Aber scheinbar nur so mit so kleinen Stachelchen oder so.
Mhm. Was ja bei denen mit Gift und so weiter auch tödlich enden kann. Euron ist sich auf jeden Fall sehr, sehr siegessicher. Auch Yara kann ihn nicht aufhalten und wird am Ende von ihm gefangen genommen, wie auch immer. Und nur Theon ist da, um sie zu befreien. Und dann kommt der Reek wieder in ihm hoch. Und
ich dachte tatsächlich, er kriegt jetzt seinen Heldenmoment.
Ja.
Hatte ich irgendwie die ganze Zeit mitgerechnet, dass er dann angesprungen kommt und seinen Onkel todesküsst. Und
Oder dabei selber den Tod findet halt. Das hattest du, glaube ich, gesagt.
Ja, dass, ich dachte, er stirbt für seine Schwester.
Aber er darf immer noch kein Held sein. Er ist halt immer noch, wie die ganze Zeit, kriegt er einfach immer nur einen drauf und ja, hat das noch nicht so ganz überwunden. Sieht halt auch all die Grausamkeiten, die um ihn herum passieren. Die Leute holen die Zähne aus den anderen heraus, schneiden ihnen die Ohren ab.
Ja, vielleicht habe ich gerade die falsche Sand Snake gesagt. Ich bin unsicher. Vielleicht sind Obara und Nymeria gestorben und Tyene ist noch da. Also die leibliche Tochter von Ilaria ist, haben wir noch nicht sterben sehen.
Mhm.
Und ich glaube, die leibliche Tochter von Ilaria ist Tyene. Also wären Nim und Obara weg.
Kann ich alle nicht auseinanderhalten. Sind drei Stück. Drei Frauen.
Okay.
Und damit zwei zu viel, wie wir herausfinden. Es darf immer nur eine Frau geben.
Wir sehen Sand Snakes sterben und wissen jetzt, dass das Geschenk an Cersei die Mörder ihrer Tochter sind.
Ja. Und genau, dann Ilaria und die dritte Tochter werden eingesackt, um sie mitzunehmen. Ja, und die ganze Flotte wurde vermutlich vernichtet. Oder zumindest der Teil, der da losgefahren ist. Ich glaube, das ist die ganze Flotte am Ende. Yaras Schicksal ist unbekannt. Theon schippert auf Wrackteilen im Meer herum. Plan 1 von Dany ist damit im Arsch.
Was sie umso mehr abhängig macht von Jon Schnee.
Ja.
Also vom Norden.
Und die Dornes haben halt keine Möglichkeit, irgendwie hochzukommen. Also die müssen jetzt halt zu Fuß das Ganze erledigen. Ja. Ich weiß nicht, wie wichtig jetzt dieser Seeweg halt ist.
Aber also wenn die gerade noch auf dem Hinweg nach Dorne waren,
ja.
Was wir nicht so genau wissen, weil Reisen da ja wahnsinnig schnell geht. Es könnte, wenn sie auf dem Rückweg waren, würde es heißen, dass die Armee von Dorne schon untergegangen ist. Aber wenn die noch auf dem Hinweg waren, dann wären nur die Sand Snakes weg.
Also,
dann könnte man noch darauf hoffen, dass die Martells, mit denen Daenerys ja, wie gesagt, sogar verwandt ist, dass sie trotzdem noch an deren Leute kommt. Das würde ja einen gewaltigen Unterschied machen, ob jetzt gerade die Armee versenkt wurde oder nur die Sand Snakes.
Ich glaube nicht, dass die Armee versenkt wurde, weil dann hätten wir auch da Kämpfer gesehen. Also,
ja.
Sie haben uns ja nur den einen Kampf auf dem Schiff von Yara gezeigt. Ich glaube nicht, dass da schon die anderen Armeen mit am Start waren.
Na, jetzt müssen sie halt über den Landweg gehen. Und das ist halt, weil Dorne so ein bisschen lang gestreckt ist, wäre es ein längerer Weg. Und das heißt halt auch, dass die See verloren ist für Dany. Denn das war ihre einzige Flotte.
Ja.
Also auf jeden Fall hat Euron wieder die Hoheit über die Gewässer. Mhm. Und das ist halt entscheidend. Auch Dragonstone könnte jetzt belagert werden sogar, vielleicht sogar von Euron mit seinen Katapultschiffen. Oder beschossen werden zumindest. Cersei hat auf jeden Fall dadurch ordentlich was gewonnen. Und nicht nur persönliche Rache, glaube ich. Sondern es ist auch für den Kampf nicht unentscheidend. Es verzögert auf jeden Fall den Angriff der Dornes auf King's Landing. Der Martells auf King's Landing. Und damit hat sie einfach mehr Zeit, Intrigen zu spinnen, Ressourcen zu sammeln.
Und so wie es uns gezeigt wurde in der Serie, könnte es jetzt auch sein, dass kein Martell mehr über ist. Also in den Büchern wäre dem definitiv nicht so, aber da nicht alle Figuren vorgestellt wurden, die es in den Büchern gab. In den Büchern gibt es zum Beispiel noch eine leibliche Tochter, die damit das Anrecht hätte, weil in Dorne halt auch die Töchter einfach in der Geburtenreihenfolge berücksichtigt werden, was das Erbe angeht. Aber da wir die alle nicht kennengelernt haben, könnte es einfach sein, dass in Dorne jetzt eine neue Familie an die Macht kommt. Andererseits, das wurde in der Serie sehr wohl eingeführt, hat die Familie da auch wirklich einen guten Ruf genossen. Also die waren nicht unterjocht von den Martells, sondern es war eine angesehene Familie. Und auch die Sand Snakes, obwohl sie ja halt nach Westerosi recht Bastarde sind, hatten da ein sehr hohes Ansehen. Also könnte durchaus auch in Dorne ein gewisser Aufruhr herrschen dafür, dass die Bastarde getötet wurden.
Allerdings haben die Bastarde vorher den letzten Martell getötet.
Das stimmt.
Das ist, oder es gibt den Konflikt zwischen Jaime und Cersei, wo Jaime sagt, ja, die Dornes könnten, oder die Martells könnten sinnvoll sein, sie nicht zu töten, allein um die Martells von der Verbrüderung abzuhalten und sie quasi als Geiseln zu nutzen, und Cersei möchte halt ihre Rache haben. Und das möglichst grausam. Dadurch hätten sie ein Druckmittel gegen welche Familie da auch immer aufsteigt, verloren, die vielleicht auch gar kein besonderes Interesse daran hat, einfach. Ja, alle Spekulationen. Auf jeden Fall, ich möchte jetzt nicht in den Larios Haus stecken, denn wir wissen, was mit der, oder wir wissen eben nicht, was mit der Schwester passiert ist, der Shame-Schwester. Die letzte Rache.
Du meinst die Nonne, da, genau. Die Septa. Septa ist das.
Und die hat keins ihrer Kinder getötet, sondern hat sie nur ein bisschen gepiesackt, verarscht, naja, gefoltert. Gepiesackt. Wie auch immer. Ja, ich glaube, das wird nicht gut für Elaria enden. Das aber wird sehr, sehr lange und sehr, sehr grausam sein.
Da sich die Macher mit den Sand Snakes ja auch ganz schön verkalkuliert haben, können sie die jetzt eben auch als Kanonenfutter raushauen. Die dachten, das wird ganz toll, weil das in den Büchern auch ein ganz beliebter Erzählstrang war. Und dann haben sie es aber so verkackt, dass es, glaube ich, auf diversen Seiten mit einer schlechten Telenovela verglichen wurde. Und somit konnten die das jetzt doppelt nutzen, weil einmal können sie durch diesen Griff, den wir jetzt gesehen haben, Cerseis Position nochmal stärken, die ja vorher halt einfach schlecht dastand. Und gleichzeitig ist es, wie du schon erwähnt hast, eine Form von Fanservice, die halt rauszunehmen, weil die halt in der Art, wie sie präsentiert wurden, überhaupt nicht angekommen sind.
Ich glaube, sie haben sie jetzt auch in dieser Folge nochmal richtig nervig dargestellt. Sie haben eine kurze Unterhaltung und da benehmen sie sich halt sehr brattig, wie würde man das sagen?
Kindisch.
Kindisch, ja, zickig irgendwie. Und das ist wirklich ganz furchtbar.
Ja, sie haben sich damit so verschenkt. Bei Oberyn hatten sie halt wirklich gut geschrieben. Ja. Der war auch beliebt und der hat das geschafft, irgendwie in, weiß nicht, 4, 5 Folgen wirklich einer der, weiß nicht, beliebtesten, aber auf jeden Fall ein sehr beliebter Charakter zu sein. Und dann kommt man nach Dorne und es war halt einfach frustrierend.
Ja. Ja, und deswegen glaube ich, nehmen sie sich, werden sie sich das jetzt auch nicht nehmen, das sehr, sehr grausam das Ende zu zeigen.
Hier. Ich würde vermuten, dass da nochmal der Mountain zum Einsatz kommt oder zumindest Qyburn.
Ja, wird nicht schön. Vielleicht gibt es da auch wieder eine Diskussion über Torture Porn, weil das könnte halt wirklich, wenn die Fans es auch wollen, dass Figuren gefoltert werden, sie dann oder ihnen es schlecht ergeht und man das dann zeigt, dass es halt ist anders als wenn Helden gefoltert werden. Also Sansa zum Beispiel, da gab es ja auch schon die Diskussion darum, ob das in Ordnung war, obwohl es da eher um Rape ging. Aber wenn jetzt auch die Fans gegen die Sand Snakes sind und die dann auch noch...
Ich glaube nicht, dass sie da sowas Langes draus machen. Also ich glaube, sie zeigen uns, dass Cersei hart ist, aber ich glaube nicht, dass sie sich jetzt da irgendwie groß drin ergehen. Ich glaube, das ist dann irgendwie, sie ordnet das an und dann wird es vielleicht kurz noch angeteased und dann ist es vorbei. Okay. Würde ich vermuten.
Ich glaube, die werden das auskosten und das wird wieder
zu. Ich dachte zuerst, vielleicht wird ja Jaime widersprechen. Andererseits ist Myrcella in seinen Armen gestorben, nachdem sie gerade festgestellt haben, dass ihr bewusst war, dass er ihr Vater ist. Also wird er jetzt auch nicht der Fürsprecher von denen sein.
Das stimmt. Haben wir noch irgendwas zu vergessen, zu erwähnen?
Ich glaube nicht.
Wie war die Folge?
Es nimmt Fahrt auf.
Ja,
also alleine dadurch, dass sie uns jetzt die ganzen Pläne vorgestellt haben, ja, die Pläne schon wieder teilweise durchkreuzt wurden. Aber wie gesagt, es nimmt Fahrt auf.
Ja, ich sehe noch nicht ganz, dass tatsächlich, weil nächste Folge wird es wieder Pläne schmieden geben, nämlich dann wahrscheinlich in King's Landing. Genau, das heißt, es gibt nochmal eine Wiederholung, nochmal eine Besprechung und...
Ja, aber ich will doch nicht nur Hau drauf, ich will doch auch das Ränke schmieden. Und ich finde, dass sie es schon vorantreiben. Sie haben uns jetzt einmal einen eigentlich ganz interessanten Plan gezeigt. Also zumindest mit dem King's Landing-Plan ging ich ja auch konform, ihr ja mit allem. Den haben sie jetzt aber schon wieder zerschmettert und jetzt müssen sie halt zeigen, wie darauf reagiert wird. Und wenn sie es wirklich so machen, dass John jetzt schon ankommt, haben sie das wesentlich schneller, als wir nach der ersten Folge befürchtet haben. Und auch das würde den Plot eindeutig vorantreiben. Egal, wie sie jetzt aufeinander zu sprechen sind. Einfach, wenn diese beiden großen Mächte und diese beiden Fan-Favorites aufeinandertreffen.
Ja, es ist nur, jetzt sind alle in anderen Positionen als vorher. Jetzt sind alle in einer Machtposition und können einfach bestimmen. Also, John kann einfach sagen, wir machen das, dann wird das gemacht. Cersei kann sagen, wir machen das. Weil vorher waren alle nämlich in unterwürfigeren Positionen. Sie musste es erst Joffrey verkaufen oder dem König, der gerade an der Macht war. Cersei zum Beispiel. John war ganz ausgeschaltet und konnte irgendwie Pläne schmieden, so viel er wollte.
Hat er bisher nicht so viel Interesse.
Nee, genau, richtig.
Seine Motivation ist ja jetzt erst durch den Nachtkönig gekommen.
Ja. Deswegen ist es so ein bisschen, muss halt immer sehr viel drüber geredet werden. Und dann müsste einfach nur jemand sagen, ja, das machen wir dann, und dann könnte das in der nächsten Folge halt passieren. Mal gucken, was mit Sam auch noch los ist.
Ja, ich hoffe, er war jetzt nicht nur dazu da, in dem Buch das zu lesen, was er eh von Stannis wusste, und danach die Krätze abzupulen. Das wäre irgendwie ein bisschen
wenig gewesen.
Warum brauchen wir Jorah noch? Warum muss der gerettet werden?
Und dann auch in Dragonstone aufzutauchen. Wäre jetzt albern, wenn sie uns aber ihn nicht nächste Folge zeigen, denn es wird ja deutlich gesagt, am nächsten Tag muss er weg sein. Und wenn wir den nächsten Tag jetzt erst in 3 Folgen sehen oder 2 Folgen, ist das ganz schön blöd.
Ja, dann müsste es jetzt aber dann auch wieder Konflikt geben, denn ich glaube nicht, dass Maester Ebros so ein großer Mann ist, zu sagen, ich habe es dir verboten, Sam, du hast es trotzdem gemacht. Aber du hast es gut gemacht, deswegen schwamm drüber. Hier ist der Schlüssel zur verbotenen Abteilung, sondern er sagt, du hast dich widersetzt. Du kannst kein Meister mehr.
Ja, oder Jorah ist einfach verschwunden und...
Die Schuppen liegen da so rum.
Ja, nee, er muss ja nur verschwunden sein. Ja. Man kann sagen, ja.
Es könnte auch so sein, am Ende, dass der Großmeister sagt, das war deine Aufgabe. Jetzt bist du auch ein Meister.
Ja, das wäre ganz richtig.
Ich habe dir deine Ketten schon geschmiedet. Hier.
Ja, ich fand die Folge war solide, aber so langsam muss mehr passieren. Irgendwie dieses ganze besprechen das ja ganz gut, aber wenn sie das jetzt nochmal wiederholen, es war halt, ich hatte das Gefühl, es war eine Wiederholung der ersten Folge, die ich sehr gut fand als Einstieg, aber für 2 von 7 Folgen wir sind schon relativ weit einfach in der Staffel.
Ich finde, die Folgen könnten länger sein. Es war dann
irgendwie so,
ist schon wieder vorbei. Und ja, das hat jetzt gerade wieder ein bisschen, also es hat halt Fahrt aufgenommen gegen Ende mit der Schlacht auf dem Wasser und dann ist es da an der Stelle aber auch schon wieder vorbei mit Theon, der im Wasser dümpelt. Wo jetzt eigentlich auch, entweder sind sie sehr küstennah, dass er da jetzt irgendwie hinschwimmen kann, oder es haben mehr überlebt oder sich mehr retten können von den Schiffen runter, weil sie nur mit Feuer beschossen wurden oder so. Dass sie da so einen Rettungstrupp unterwegs haben, aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, Winter is coming, dass das Wasser noch so warm ist, dass er da so lange überlebt.
Aber meint ihr, dass Yara jetzt off-camera getötet wurde oder sehen wir sie nochmal? Nee. Weil eigentlich würde es keinen Sinn machen, sie nochmal zu zeigen, weil Euron nichts davon hat, sie Cersei vorzuführen, weil Cersei hat keinen Konflikt mit Yara, den hat er nur selber, also müsste er sie eigentlich beseitigen, aber dann hätte er es diese Folge machen können und dann ist es halt irgendwie überflüssig, sie sich aufzusperren, aber da sie ein ziemlich großer Charakter geworden ist, glaube ich nicht, dass sie off-camera getötet wird.
Es ist unklar, warum er sie jetzt nicht sofort getötet hat.
Einfach. Ja, also das hätten wir ja noch sehen können, wie Theon über Bord springt und er ihr als Antwort das Messer drauf in den Bauch rammt oder wo auch immer hin.
Vielleicht will er sie noch heiraten. Also,
du stehst auf Inzest.
Ach, Pike, es ist der Onkel. Das ist ja was ganz anderes. Er wollte ja auch einen Kuss von ihr. Wäre möglich. Also ist ja da irgendwie nichts unmöglich auch. Dass er sie dann auch Pike heiratet und dann immer noch umbringt. Oder einfach,
warum denn heiraten?
Einfach um seinen Anspruch noch zu festigen.
Jo.
Was die vielleicht nicht unbedingt müssen.
Bei den anderen Häusern auf Westeros ist Inzest nicht anerkannt. Deswegen durften Cersei und Jaime das ja auch nie offen machen. Und deswegen wurden die Targaryens immer belächelt. Also das ist da nicht so.
Ja, nee, macht gar keinen Sinn.
Ich kann mir aber nur vorstellen, dass er, wenn er ein persönliches Interesse an ihr hat.
Ja, Theon kann nirgendwo mehr hin.
Theon könnte jetzt bei der Wall angeschwemmt werden. Dann kommt Bran und tötet ihn. Weil er ja damals, also...
Vorgegeben hat.
Er hat zwei bekannte Bauernburschen getötet. Ja, nee, keine Ahnung, was er jetzt... Es wäre schade, wenn die Geschichte zu Ende wäre. Er könnte... Zu John kann er nicht. Nee. Außer er taucht jetzt halt in Dragonstone auf. Aber
Sansa mochte ihn doch jetzt. Sie hat ihm doch vergeben und sie sind zusammen geflohen.
Vielleicht taucht er wirklich in Dragonstone auf und John ist da. John will ihn töten und er sagt dann, nein, ich habe deine Schwester gerettet.
Und nachdem ich zugeguckt habe, wie sie vergewaltigt wurde.
Ja.
Furchtbar.
Ja.
Ja, also Theon hat keine Perspektive mehr, aber da er noch lebt, werden wir ihn noch mal sehen.
Ja, das wäre jetzt, genau. Das ist auch ein spannender Charakter an sich. Und wie er jetzt damit umgeht, also vielleicht bringt er sich auch einfach um.
Ja. Aber auch das hätte, das ist halt irgendwie, scheint alles nur so künstlich gezogen. Also eigentlich hätten sie da jetzt noch eine Entscheidung treffen müssen mit den beiden.
Ja, am besten wäre tatsächlich, glaube ich, Theon versucht, seine Schwester zu retten. Und meinetwegen gerät wieder in Gefangenschaft und dann wird er halt wieder gefoltert und dann, ja, seine Schwester muss sterben.
Es ist schon so, dass jetzt zwei Folgen vergangen sind und niemand Bekanntes ist gestorben, oder? Bis auf diese zwei Sandschlangen, die man aber eh nicht richtig kannte.
Ja.
Ja, okay.
Ich glaube, so viele große Namen werden sie nicht mehr umlegen. Ich glaube, so mehr beliebte Nebencharaktere. So wie Grey Worm und so.
Mhm. Ein Drache stirbt
wahrscheinlich.
Aber nicht Drogon.
Mich noch fragte, ich habe es wahrscheinlich einfach nur vergessen, was ist mit Bronn eigentlich? Hatte der seine Festung gekriegt und ist da geblieben? Oder?
Der ist mit Jaime wieder zurück nach King's Landing. Im Boot mit Marcella.
Aber was dann weiter passiert ist, weiß man auch nicht so genau, oder?
Ich weiß, stimmt,
er war doch dabei, als Jamie zu dem Onkel geritten ist, oder? Zu dem, der Catelyns zu Hause gehalten hat.
Stimmt, den Fisch. Und da hat er den Freys geholfen, Black das Schloss einzunehmen.
Und die Freys sind jetzt aber alle weg.
Ja. Nee, der ist verschwunden tatsächlich. Aber das ist auch ein Fan-Favorite, das heißt, er taucht vielleicht wieder auf, wenn...
Wenn er nicht gerade was anderes dreht.
Nee, wenn die Armeen von Danny unterwegs sind und Tyrion da vermutlich auch irgendeine taktische Rolle übernimmt. Und dann könnte er wieder auftauchen, weil Tyrion und Bronn waren gute Kumpel.
Melisandre und Arya müssen aufeinandertreffen. Die haben sich schon mal getroffen und ich glaube, die sind auseinandergegangen mit der Bemerkung, dass sie sich wiedersehen werden.
Ja, das ist gut möglich. Und vor allen Dingen hat ja Melisandre, glaube ich, da...
Als sie Gendry eingesammelt hat. Und da war Arya sehr böse auf Melisandre. Melisandre sagt irgendwie sowas von wegen, dass sie sich wieder treffen werden. Das heißt, Arya könnte es auch noch auf Melisandre abgesehen haben, weil sie Gendry ja sehr mochte.
Ja, das wäre so ein Gelegenheitskill, ne?
Ja.
Einfach muss Gendry wieder auftauchen. Oder Melisandre...
Wer sammelt Theon ein?
Oder im Genre...
Das Rudertaxi.
Ja. Okay. Gut, das war's.
Ja, ich habe noch nichts mehr. Gut. Fertig.
Weil...